Haben Sie auch so gern Jubiläen und Gedenktage? Vor 10 Tagen war der Welttag der Statistik. Vor einem halben Monat der internationale Tag der Frauen in ländlichen Gebieten. Und im November wartet auf uns noch der Weltkindertag und der Tag der Industrialisierung von Afrika. Und dann auch noch der Welttag der Philosophie und der Welttoilettentag. Kein Witz. Heute ist Reformationssonntag. Und was sollen wir jetzt da feiern? Vielleicht sind auch Sie ein bisschen ratlos. Für mich als Pfarrer ist es eh noch ein bisschen speziell. Auf der einen Seite lebe ich von dieser Kirche und habe da davon mein Brot und mein Auskommen. Auf der anderen Seite gehöre ich bei Reformation natürlich. Dass nichts wird bleiben, wie es ist, dass sich ganz viel wird und muss verändern und dass es aus der Sicht vom Evangelium her eigentlich auch richtig ist, dass es so ist. Was denken Sie, was passiert, wenn wir jetzt auf die Straße gehen und die Leute fragen, was ist reformierte Kirche? Was bedeutet reformiert Glauben? Was passiert, wenn wir das untereinander fragen? Kommt doch nicht darauf an, sagen die einen, wir haben doch alle den gleichen Herrgott. Reformiert, das sind die mit dem Gückel auf dem Dach, oder? Reformiert, ja, das heisst, vor allem mal nicht katholisch, wir müssen nicht beichten, wir müssen nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber wir haben keinen Papst. Wir sind nicht so streng. Sie sagen nicht, wir wissen auch nicht so recht, was wir eigentlich glauben. Aber das kann es doch nicht sein, das ist doch nicht das, wofür der Jan Hus vor 600 Jahren auf den Scheiterhaufen gegangen ist. Und das ist auch nicht das, wo sich der Luther dafür widerborstig gegen die Mächtigen gestellt hat und sein Leben riskiert hat. Jäger des verlorenen Schatzes. Der Steven Spielberg hat etwa vor 35 Jahren den Indiana Jones auf die Jagd geschickt in einem spektakulären Hollywood-Film, um den verlorenen Schatz zu jagen. Das war ein Bundeslade daneben. Die war ziemlich verschüttet, aber die hat unglaubliche Macht gegeben. Die Reformatoren sind eigentlich auch so etwas Ähnliches. Die jagen nicht Bundeslade, die jagen das Evangelium. Was wörtlich heisst, das vergisst man manchmal, Evangelium heisst nicht ein Buch, ist nicht die Bibel, das Evangelium. Evangelium heisst die frohe Botschaft. Das, was die Menschen bewegt, das, was sie frei macht, das, was sie fähig macht, das zu leben, was sie im Innersten sein könnten. Das ist die frohe Botschaft. Und auf diese Jagd machen sich die Reformatoren. Voraussetzung dafür für so eine Jagd ist natürlich, dass man überzeugt ist, dass überhaupt irgendwo so ein Schatz ist. Ich glaube, der Schatz gibt es schon. Der Jesus hat nicht vergeben, die Menschen so fest bewegt, berührt. Gut, die einen auch zum Widerstand getrieben und zum Hass gegen ihn. Aber da war etwas, das war eine unglaubliche Kraft, wo wir Christen glauben, dass sie etwas mit Gott, mit dem Heiligen zu tun hat. Da ist ein Schatz. Aber die gute, die frohe Botschaft von Jesus Christus, die geht halt schnell einmal vergessen. Sie wird auch verschüttet durch andere Botschaften, durch das riesige Geschrei in dieser Welt und in mir innen. Aber sie wird eben auch verschüttet durch den Schutt und den Müll von unserem menschlichen Konstrukt, von diesen Gedankengebäuden, wo wir dann wieder machen, um das genau einordnen und um genau sagen, wie es jetzt ist mit dem Jesus und mit dem Glauben und wie man das genau muss machen und dieses. Das hat der Jesus nicht gemacht. Aber sobald wir Menschen, also ich sage jetzt mal so ein bisschen mehr, vielleicht gibt es Ausnahmen unter uns, aber sobald wir Menschen anfangen, etwas erfassen und begreifen, fangen wir schnell einmal an, dass ich Kistchen sortieren. Wir machen unsere eigenen Gedanken, Kunstbauten, wie damals der Turm von Babel und meinen, wir kommen damit dem Himmel näher. Wir haben auch Traditionen, Brüche, die uns lieb sind und die in einem gewissen Moment von unserer Existenz, von unserem Weg plausibel sind und verheben. Aber wir haben unglaublich Mühe mit diesen Brüchen und Regeln von denen loszulassen, wenn sie nicht mehr verheben, wenn sie leer werden, wenn es ein Leerlauf ist, der eigentlich nicht mehr das abbildet, was sie mal erzählen. Vor 500 Jahren, Zeit der Reformation, da hat sich die römisch-katholische Kirche sehr bequem gemacht. Sie hatte einen Machtapparat, der hat auf einem von oben nach unten System gebaut, mit nur männlichen Priestern, die im Zölibat gelebt haben. Sie haben Kritiker mit Gewalt mundtot gemacht. Und sie haben die Menschen erfolgreich in Angst und Schrecken versetzt vor dem jüngsten Gericht. Und sie haben sie somit abhängig gemacht von dem Heil, das sie dann wiederum verkauft haben. Und obendrein, sie haben in einer unverständlichen Sprache, nämlich in Latinisch, die Bibel ist nur auf Latinisch vorgelegen, sie haben in einer unverständlichen Sprache vom Evangelium geredet. Das Volk hat nicht sollen und nicht dürfen wissen, was da drin steht. Die Bibel übersetzen wollten, sind bedroht worden, wir bringen euch um. Und so hat eben alles angefangen bei dieser Schatzsuche, eigentlich mit der Bibelübersetzung. Dass man die Bibel auf Deutsch hat übersetzt, sehr sorgfältig, nicht vom Latein her, sondern noch früher vom Griechisch und vom Hebräisch her, hat man es auf Deutsch übersetzt in eine verständliche Sprache, wie der Jesus ja auch mit seinen Leuten in einer verständlichen Sprache geredet hat. Der Jesus hat nämlich nicht alte Geschichten erzählt, sondern er hat neue Geschichten erzählt, die dann für die Menschen, die um ihn herum waren, verständlich waren. Da müssten wir uns, auch wir Pfarrer, und mich als Kirche fragen, ob es wirklich am Jesus entspricht, dass wir immer 2000 Jahre alte Geschichten erzählen, oder ob wir nicht viel eher neue Geschichten finden, die das Evangelium heute sichtbar machen. Die Menschen haben sollen verstehen, sie haben nicht sollen denken, hey, ist das geheimnisvoll, wie da das Heilige zu uns redet. Sie haben sollen verstehen, sie haben sollen vielleicht staunen, und dann haben sie sollen selber nachdenken. Im Zwingli seine Übersetzungen, die er Stück für Stück, Woche für Woche hat rausgegeben, mit Erklärungen versehen, die sind weggegangen wie warme Weckli. Die Leute waren gierig darauf, endlich zu wissen, was in dieser Bibel steht und das zu verstehen, ihren Verstand zu brauchen, den Gott ihnen geschenkt hat. Und sie haben die druckfrischen Exemplare im jeweiligen unter der Hand weggezogen. Was lernen Christen jetzt von diesem Jesus? Ich denke, wir dürfen nie vergessen, gerade wenn wir über Reformation reden, wir dürfen nie vergessen, dass zu der Zeit, wo der Jesus gelebt hat, in Jerusalem ein Gebäude gestanden ist, das man als Weltwunder bezeichnet hat. Es war ein gewaltiger Tempel, gebaut unter dem Herodes, mit riesengroßen Steinblöcken. Und man hat gesagt, dort ist Gott gegenwärtig. Und es hat einen riesen Apparat gegeben von Angestellten, der von dem gelebt hat, dass die Menschen dort hingekommen sind, ihre Opfer gebracht haben. Opfertier, für kleine Sünden kleine Tier, für grosse Sünden grosse Tier. Und haben gemeint, mit diesem Blutritual nach bei Gott zu sein. Das hat man ihnen gesagt, das haben sie geglaubt, das haben sie Jahr für Jahr so gemacht. Und Jerusalem, by the way, hat nicht schlecht verdient davon. Das war ein Wallfahrtstourismus, wie heute in Einsiedeln oder in Santiago de Compostela oder in Lourdes. Und was macht der Jesus? Der Jesus sagt, vergesst das. Vergesst die Sicherheit, dass Gott dort in diesem Tempel wohnt und in euren Ritual. Der Jesus war ein Versicherungszerstörer. Das ist zuerst einmal unangenehm. Er sagt, Gott wohnt nicht in euren festen Heilsfantasien. Gott wohnt in jedem von euch. Das ist dann wieder ein grosser Zuspruch. Ihr müsst gar nicht in den Tempel laufen, ihr müsst gar nicht opfern. Gott wohnt in jedem von euch. Und wenn er das nicht macht, dann wohnt er nie. Die ersten Christen haben gesagt, der Tempel, also der Ort, wo Gott wohnt, das ist gemeint, das sind Menschen. Sie haben sogar gesagt, dein Leib, dein Körper, du als Mensch, das ist der Tempel. Dort wohnt Gott. Nicht in diesem steinernen Haus, das kann unter Denkmalschutz stehen, so viel wie es will. Und dort kann man Ritual machen, so viel man will. Dort lebt es nicht. Der Tempel wird abgerissen werden und 40 Jahre später ist das passiert, was man nie für möglich gehalten hätte, nie. Weil der ist so gross gewesen, der Tempel, und so schwer. 40 Jahre später ist er geschliffen gewesen und heute steht nur noch Klagemauer. Die Reformatoren unter Jesus haben also die Welt und vor allem unsere Denkmuster, wo Gott hockt und was sicher sei. Die haben das durchgerüttelt und durchgeschüttelt, wie ein Mixbecher. Alles, was man gemeint hat, es ist sicher, steht in Frage, zuerst einmal. Wissen Sie, ich würde Ihnen heute eigentlich auch lieber etwas ein bisschen angenehmeres predigen. So, der Herr ist mein Hirte und so. Aber heute ist eben Reformationssonntag und darum muss ich eben jetzt das sagen. Es ist eine grosse Verunsicherung, zuerst einmal, ein durchgeschüttelter. Positiv könnte man sagen, der Jesus mutet uns etwas zu. Da kommt das Wort Mut vor. Hebt doch Mut. Er schickt uns auf einen Weg, wie es der Ronald am Anfang gesagt hat. Reformation ist unterwegs. Und er sagt damit natürlich auch, hey, jetzt vertraut mal. Hebt nicht so Angst. Der Tempel da, der braucht es nicht. Es wird auch nachher weitergehen. Schauen Sie, der Jesus war gebildet, er hat, das haben damals nicht viele Leute können, er hat können lesen und schreiben. Wenn der Jesus hätte wollen, dann hat er eine Kirchenordnung aufgeschrieben, er hat das Gesangbuch zusammengestellt, er hat Bauvorschriften und Leuteverordnungen vor allem erlassen, er hat Abendmahl Austeilungsverordnungen erlassen, wo man in Kirchenpflegen und Pfarrteams seit Jahren stundenlang darüber diskutieren kann, wie man das jetzt machen soll. Er hat vor allem auch geklärt, wie man das macht mit diesen Punkten, dass die jungen Christen müssen irgendwelche Punkte haben, damit sie dann irgendwann in den Himmel von der Konfirmation kommen. Und er hat seine Lehre aufgeschrieben. Nichts von dem hat er gemacht. Nichts. Das sollte uns zu denken geben, wenn wir das nächste Reglement verfassen und den nächsten Leitbrief. In unserer Kirche leben wir manchmal in einer Angst. Wir leben wie in einem negativen Credo. Wir leben im Credo, oh, früher war alles besser. Da waren die Bänke alle noch voll und da sind sogar noch dort oben gesessen. Und weisst du noch, bei der Einweihung hat nicht einmal all Platz gehabt. Da sind sie da noch im Gang und draussen. Heute ist es nicht mehr so gut wie früher. Das ist unser Credo. Früher war alles besser und heute ist es nicht mehr so gut wie früher. Früher haben wir über 50% Reformierte gehabt, Kanton Zürich. Früher ist die Kirche gewachsen, heute schrumpft sie. Und der Gottesdienstbesuch, ja. Es muss wieder werden wie früher. Und darum lesen wir alte Texte, singen alte Lieder, haben manchmal alte Gewänder an und pflegen Formen, die wir nicht immer noch wissen, warum eigentlich. Ich denke daran, wie viele Kinder und Jugendliche und wahrscheinlich auch von Ihnen Leuten mussten Zettel abgeben. Ich werde immer noch auf das angesprochen, oder? Zettel abgeben. Man hat versucht, indem man gesagt hat, ihr müsst so und so viel Gottesdienst besuchen und für das müsst ihr ein Zettel abgeben. Hat man versucht, die Jugend in diesen Gottesdienstbetrieb rein sozialisieren, dass sie sich daran gewöhnen und den Gottesdienst lieben bekommen und nachher immer kommen. Man hat das eine gute Idee, finde ich. Kann man probieren. Auf jeden Fall. Logisch, dass es im ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Jahr noch nicht funktioniert. Alles braucht seine Zeit, oder? Aber wenn es nach 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Jahren immer noch nicht funktioniert, hat man irgendwann merken, dass eigentlich das vielleicht das falsche System ist. Und dass die Leute nicht den Gottesdienst lieben bekommen und das Christsein, sondern das Einzige, was sie noch im Kopf haben aus dieser Zeit, 40, 50, 60 Jahre später, ist, ah, damals haben wir ein Zettel abgeben. Und das ist nicht das Evangelium. Oder sehen Sie irgendwo im Neuen Testament, dass der Jesus seinen Jüngern ein Blöckchen verteilt und sagt, bei jedem Wunder und bei jeder Probevermehrung musst du dann aber ein Zettel abgeben. Es war vergeben. Es muss nicht wieder werden wie früher und früher war nicht alles besser. Es muss werden wie heute und es muss werden wie morgen. Ein neuer Tag, nichts bleibt. Das wissen wir in unserem Leben. Manchmal bleibt mal etwas so ein paar Jahre. Aber immer, wenn wir es gerade so schön bequem haben, kommt irgendeine unangenehme Veränderung auf uns zu. Manchmal auch eine angenehme zum Glück. Aber nichts bleibt. Ja, es gibt auch angenehme Veränderungen. An das sollten wir nämlich glauben. Es gibt angenehme Veränderungen. Das ist vielleicht das Evangelium auch. Lesen Sie die Evangelien. Feierte Jesus mehrmals auf die gleiche Art und Weise Gottesdienst? Schwärmt er von den guten alten Zeiten? Verpflichtet er die Menschen, die ihnen begegnet, die er heilt, die ihnen Brot gibt, die er auch mal heftig kritisiert? Verpflichtet er diese Menschen, regelmässig in irgendeinen Gottesdienst zu kommen oder an eine Institution beizutreten? Nein, er vertraut darauf, dass die Kraft, die er lebt, wo er lehrt, wo er ausstrahlt, er vertraut darauf, dass diese Kraft Kreise wird ziehen, dass das weitergeht. Und er hat ja auch recht gehabt. Es ist schon weit gegangen, bis heute. Trotz all unseren Fehlern und Verschüttungen. Das finde ich ja wieder das Schöne. Wir machen so viele Fehler und so viel, wo das zudeckt, das Heilige. Aber das Heilige sprüßt immer wieder irgendwo führen und findet gleich immer wieder seine Kraft. Beim Jesus lernen wir, Gott ist mit seinen Menschen auf dem Weg. Er ist mit ihnen unterwegs. Er ruft sie nicht irgendwo hin, sondern er läuft durchs Land und begegnet dort, wo sie sind. Er wendet sich nicht ab von denen, die jetzt nicht gerade so sind, wie er vielleicht denkt, das sollte. Das gibt es gar nicht. Er geht zu ihnen hin. Er wendet sich zu. Zu Menschen, wie sie und wie ich sind. Ich glaube, das Evangelium ist dort, wo Menschen es schaffen, wo es Menschen geschenkt wird, dass sie einander können im Heiligen Geist von der Liebe, das ist jetzt so ein bisschen ein grosses Wort, das viel heisst und gleich ein bisschen eine Formel auch ist, aber gleich dort, wo Menschen im Heiligen Geist von der Liebe einander können wahrnehmen, sehen und einander können begegnen. Dort ist Gott, dort ist Kirche. Egal, wo das stattfindet. Und Gott ist nicht, Gott passiert. Der Paulus sagt, der grosse Schatz, den haben wir nur in irdenen Gefässen. Das sagt er zu seiner Gemeinde in Korinth. In irdenen, also in brüchigen, vergänglichen Gefässen. Diese Gefässe werden zerbrechen und sie müssen zerbrechen. Wir kommen das im Moment in der Kirchenlandschaft auch sehr gut mit über. Die Gefässe, die wir jetzt noch drin leben, sind am Zerbrechen. Das heisst nicht, dass der Schatz am Zerbrechen ist, aber Gefäß. Der Schatz bleibt. Er wird neue Gefäße finden, aber auch die wieder nur temporär. Wir müssen gar nicht überlegen, eine Kirche zu bauen für 100 Jahre. Sondern da wird wieder etwas sein, wo Kirche ist und dass die Form wird wieder vergehen und dann gibt es wieder eine neue Form. Vielleicht habe ich mir überlegt, je kurzlebiger sogar, desto besser. Weil man sich dann mehr auf den Schatz als aufs Gefäß konzentriert. Die römisch-katholische Kirche hat vor 500 Jahren Angst gehabt, dass alles zerbricht, wenn die Menschen verstehen, was der Jesus will. Die Juden haben vor 2000 Jahren Angst gehabt, dass alles zerbricht, wenn der Tempelkult nicht mehr wichtig ist. Und unsere Kirche hat heute hier und da auch viel Angst, dass vieles zerbricht, wenn wir Abschied nehmen von Formen und Strukturen. Ja, und gerade auch wir Mitarbeitenden haben da natürlich auf existenzieller Ebene auch eine gewisse Angst. Denn wir wissen noch nicht, was kommt. Eins ist klar. Ich weiss auch nicht, was kommt. Aber eins ist klar, wir müssen nicht zurück und wir können nicht zurück. Es ist ein bisschen wie dort, wo Jesus seine Jünger vom vertrauten Ufer wegschickt auf den See, über zu neuen Ufer. Die Jünger wissen dann noch nicht so ganz, wie die Schifffahrt ausgeht, aber sie werden erfahren, es ist inklusive Sturm und Wellen. Aber es ist auch inklusive Gegenwart von Gott. Denn er lässt sie dort nicht allein. Die Frage ist, ob wir das glauben können. Der Jesus, Gott, schickt uns ins Heute und ins Morgen. Und das macht er als Einzelne in unserer Lebensgeschichte immer wieder. Dort spüren wir es sehr gut. Aber er macht es eben auch mit uns als Kirche. Nicht nur als Einzelne. Und jetzt ist schon etwas Schönes. Das finde ich ganz einen grossen Schatz von uns Reformierten. Als Reformierte sind wir alle, also Sie auch alle, Priesterinnen und Priester. Also nicht nur wir da und nicht nur Katholiken, sondern Sie alle sind Priesterinnen und Priester. Durch Sie kann das Heilige durchfliessen von Gott zu anderen Menschen um Sie herum. Man könnte auch sagen, wir alle sind Jägerinnen und Jäger vom verlorenen Schatz. Suchen wir diesen Schatz nicht im Gestern und im Vorgestern, denn wir werden ihn finden, noch heute und morgen. Amen.